Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Hennef Uckerath, 13. Mai, am frühen Abend. Zwei Männer gehen schnellen Schrittes auf einen Parkplatz neben dem Stimmungslokal Schaukelkeller zu. Wenige Meter hinter ihnen zwei Polizeibeamte. Die Polizisten sind binnen kürzester Zeit schon zum zweiten Mal zu der Diskothek gerufen worden und wollen nun zwei mutmaßliche Tatverdächtige stoppen. »Halt, Polizei!« ruft der eine von ihnen laut, mehrmals. Er fordert die Flüchtigen auf, sich umzudrehen und beide Hände über den Kopf zu heben. Der eine der beiden tut das. Auch der andere dreht sich um, hebt aber nur eine Hand nach oben und greift mit der anderen hinter seinen Rücken. Wird er eine Waffe ziehen? Schießen? Den Bruchteil einer Sekunde später fällt tatsächlich ein Schuss. Ein Mann sackt am Boden zusammen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sind nach unserer Pause zurück und damit jetzt rein rechnerisch in Staffel 7, wobei wir uns überlegt haben, dass wir dieses Staffelkonzept jetzt einfach mal auflösen und wir wollen ja gerne nicht mehr ganz so große Pausen machen. Das ist uns jetzt tatsächlich auch geglückt, also jetzt gibt's hier wieder jeden zweiten Donnerstag True Crime aus Bonn und der Umgebung. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, ich bin noch ein bisschen erkältet, ich hoffe, ihr seht's mir nach, man hört's glaube ich ein bisschen und bei mir ist heute wieder meine Kollegin Sabrina Bauer. Hi Sabrina.
Hallo.
Wie immer kommt jetzt eine für uns ganz wichtige Sache. Es hilft uns wirklich ungemein, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen bewertet, uns abonniert oder uns folgt und bei Spotify die kleine Glocke aktiviert. Wir zeigen euch auf unserem Instagram-Account @akte_rheinland auch nochmal genau, wie das geht, weil diese Frage jetzt mehrfach aufkam und das bei Spotify auch etwas komplizierter geworden ist.
Es gab bestimmt aber auch noch mehr Feedback, oder?
Ja, na klar. Und da gehen wir auch drauf ein. Aber weil manche das nicht so sehr interessiert, habe ich gedacht, wir hängen das mal hinten dran. Und alle, die es interessiert, bleiben dran und der Rest darf dann abschalten.
Gute Idee.
Sag mal, kommst du eigentlich aus der Stadt oder aus dem Dorf?
Ja, ich würde sagen, so ein Mittelding. Also aus einem etwas ruhigeren Stadtteil aus Beuel.
Ah ja. Also Dorfdiskos sind dir jetzt nicht ganz so geläufig.
Nicht ganz so. Nicht die klassischen, die man sich, glaube ich, unter dem Begriff vorstellt.
Ja, ich sag ja immer, ich komme vom Dorf. Das ist auch eher eine Klein- oder Mittelstadt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also ich kenne Dorfdiscos aus meiner Jugend. Und so eine richtig typische Dorfdisco, würde ich zumindest sagen, nach meiner Erfahrung, steht im Mittelpunkt des Falles, den wir hier heute besprechen. Dabei hat sich das, worüber wir sprechen, gar nicht direkt in der Disco ereignet, sondern auf einem Parkplatz daneben.
Aber die Vorgeschichte spielt sich ja in der Disco direkt ab. Nämlich im Schaukelkeller in Hennef Uckerath. Was ist denn da genau passiert?
Das Ganze ereignet sich vor gut 24 Jahren, am 13. Mai 2010, einem Donnerstag.
Ist das nicht eher ein ungewöhnlicher Wochentag, um in einer Dorfdisco feiern zu gehen?
Ja, nur auf den ersten Blick, denn der 13. Mai 2010 ist ein Feiertag, nämlich Christi Himmelfahrt. Und diesen Feiertag, den kennen wir ja auch als
Vatertag.
Ein ganz wunderbarer Brauch, das lieben wir.
Vermutlich wissen die meisten, was gemeint ist. Aber falls nicht, an Christi Himmelfahrt, das übrigens deutschlandweit ein gesetzlicher Feiertag ist, wird Vatertag gefeiert, mancherorts auch Herrentag genannt.
Herrentag sagt für mich irgendwie schon alles aus.
Ja, denn viele Herren beschäftigen sich an diesem Tag eher nicht damit, ihre Vaterschaft zu feiern oder sich von ihren Kindern feiern zu lassen, sondern ziehen gerne mit Bollerwagen, vollgepackt mit Alkohol, durch die Gegend und feiern. Natürlich ohne Frauen und Kinder. Das ist übrigens ein speziell deutscher Brauch. In anderen Ländern wird der Vatertag wirklich wörtlich genommen.
Ich glaube, wir kennen persönlich zum Glück auch ganz viele Männer und Väter, die das auch tun und keine Herrentagspartien veranstalten. Aber wer das tun möchte, dem sei das natürlich gegönnt.
Auf jeden Fall. Auch die Männer, um die es in unserem heutigen Fall geht, sind losgezogen, um feiern zu gehen.
Genau richtig. Im Schaukelkeller in Uckerath feiern an diesem 13. Mai 2010 überwiegend Männer den Vatertag. Lass uns mal anschauen, was das für ein Etablissement ist. Warst du eigentlich schon mal da?
Nein. Bisher noch nicht.
Ich auch nicht, aber ich habe mir sagen lassen von einem Kollegen, der, sag ich mal, schon öfter da war, dass da auf der sogenannten Tenne, das ist quasi, ja, ich glaube Tenne leitet sich ab von einer alten Scheune, also das war früher eine Fläche, auf der das Getreide gedroschen wurde, so wird jetzt da der obere Bereich dieser Disco genannt und da sagte der Kollege, da tanzen die älteren Semester Disco Fox gerne und im Keller, der unteren Etage, tummelt sich dann das jüngere Volk und zu späterer Stunde vermischt sich das aber auch. Also da sind auch viele Fußballvereine und Kegelclubs unterwegs und in jedem Fall ist die Stimmung feucht-fröhlich. So ein bisschen, sagt er, eher wie abgespeckter Ballermann. Also offiziell wird der Schaukelkeller Tanzlokal genannt und der befindet sich im Hotel Landsknecht in Hennef-Uckerath. Das ist quasi fast schon Westerwald und wirklich sehr, sehr ländlich.
Du hast dir aber auch mal die Google-Bewertungen zu dem Schaukelkeller angeschaut, richtig?
Ja, und sehr schön finde ich da vor allem die Fragen, die auf Google zum Schaukelkeller gestellt werden. Mein Favorit war die Frage, ob denn auch Disco Fox getanzt werden könne. Das kann unser Kollege natürlich direkt mit Ja beantworten. Und die auch tatsächlich wenig überraschende Antwort war, dass hier sehr viel Disco Fox Musik gespielt wird. Und dann waren sich die Antwortenden doch etwas uneins, denn die eine Seite fand, dass die Tanzclubs, also wahrscheinlich wirklich offizielle Tanzvereine oder so, die ganze Tanzfläche für sich einnehmen, sehr raumgreifend. Und die andere Seite, ich vermute, mal dann die Mitglieder dieser Tanzclubs selbst, die wies darauf hin, dass doch sehr viele einfach nur am Getränk nippend Platz auf der Tanzfläche wegnehmen würden und sich doch lieber am Rand hinsetzen sollten.
Hinsetzen ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch gar nicht erklärt, warum der Schaukelkeller Schaukelkeller heißt, oder?
Oh ja, du hast völlig recht, das dürfen wir nicht vergessen. Also der Name kommt jetzt nicht daher, dass die Leute da beim Disco Fox durch die Gegend schaukeln, sondern weil vor der Theke, im unteren Bereich übrigens, oben nicht, statt Barhockern Schaukeln angebracht sind, auf denen man sitzen kann. Und eine weitere richtige Schaukel steht auch noch am Eingang zu diesem Keller.
Das klingt so, als wenn es bei übermäßigem Alkoholkonsum dann ganz schön wackelig werden kann.
Ja, davon ist auszugehen und übermäßiger Alkoholkonsum, ich denke, das darf man durchaus vermuten, der kommt in solchen Etablissements jetzt nicht gerade selten vor. Ich habe vor dieser Aufnahme mal mit der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gesprochen, die für die Stadt Hennef zuständig ist und der Sprecher hat mir erzählt, dass es da, also im Schaukelkeller, schon immer mal wieder zu Einsätzen kommt, also im oder am Etablissement und er hat das dann darauf zurückgeführt, dass da eben viel Alkohol getrunken wird und dadurch dann auch manchmal die Aggressivität erhöht ist. Meistens, so sagte er, sind das aber kleinere Einsätze und die Betreiber haben den Laden wohl nach dem Eindruck der Polizei sehr gut im Griff.
Auch der Einsatz, über den wir heute sprechen, wirkt zunächst wie Routine, oder?
Ja, würde ich sagen.
Wir schauen uns das am besten mal chronologisch im Ablauf an. Wir haben schon gehört, es ist Vatertag, es wird gefeiert, der Alkohol fließt und es kommt zu einem Streit.
So ist es. Wie es allerdings dazu kommt, also dazu, dass jetzt hier gestritten wird, das konnte offenbar nie geklärt werden, nur dass es um Kleinigkeiten ging, wie das vermutlich oft ist, wenn Betrunkene aneinander geraten.
Und wer gerät hier genau aneinander?
Ja, an der Theke stehen zwei Männer. Wir nennen sie hier Thomas und Klaus. Das sind nicht ihre echten Namen. Wir haben wieder alle Namen geändert. Die beiden trinken alkoholische Mischgetränke, also ich nehme an sowas wie Wodka Lemon oder so. Und ja, sie betrinken sich, aber zumindest über Thomas wissen wir, dass er nicht mehr als 1,2 Promille Alkoholgehalt im Blut hatte. Das ist natürlich alles andere als nüchtern, aber der ist jetzt auch nicht besinnungslos betrunken. Die beiden befinden sich also an der Theke und es kommt eine zweite Männergruppe von insgesamt drei Männern ins Spiel. Unter ihnen befindet sich auch Ralf. Auch das, wie gesagt, ist nicht sein echter Name.
Und jetzt kommt es zum Streit zwischen den beiden Gruppen.
Ja, genau. Aus, wie gesagt, unklarem Grund geraten die zwei Männer mit den drei anderen in Streit und dieser Streit, so heißt es ganz hübsch im späteren Urteil, wird verbal und körperlich ausgetragen.
Also die haben sich gegenseitig beschimpft, aber auch geschlagen.
Ja, so ist es. Und zwar schlägt zunächst Ralf, also einer aus dieser Dreiergruppe, Thomas. Thomas ist 44 Jahre alt und kommt aus Mönchengladbach. Er ist aber oft in Hennef unterwegs, wie später bekannt wird. Warum, weiß man nicht genau. Vermutlich hat er dort Freunde, die er besucht. Thomas ist geschieden und hat eine Tochter.
Und jetzt wird er geschlagen. Und dann?
Dann greift einer der Sicherheitsleute, die im Schaukelkeller arbeiten, ins Geschehen ein und er greift auch durch. Der beendet diese Auseinandersetzung und interessanterweise setzt er jetzt nur Thomas und Klaus, also diese Zweiergruppe, von denen einer sogar gerade einen Schlag abbekommen hat, vor die Tür.
Das klingt ja erstmal merkwürdig.
Finde ich auch, aber wir kennen die Hintergründe hier nicht und wir wissen auch nicht, wie weit der Sicherheitsmann da durchblicken konnte, wie unübersichtlich die Lage war. Fakt ist, Thomas und Klaus gehen nun auf die Terrasse des Lokals und dort beschließen sie, die Polizei zu rufen. Das finde ich total logisch, also würde ich auch tun. Hier wird es aber schon, ich sag mal, interessant, denn aus dem Urteil geht hervor, dass Thomas in diesem Moment zu seinem Freund sagt, jetzt machen wir mal das, was die anderen sonst immer mit uns machen.
Ah, okay. Das klingt, als wäre er nicht zum ersten Mal in eine solche Situation, in eine solche Auseinandersetzung verwickelt.
Ja, das hört sich ganz danach an. Und wir werden gleich noch mehr hören, was für diese These spricht. So viel schon mal. Eine Augenzeugin hat nach der Auseinandersetzung im Schaukelkeller berichtet, dass Thomas in dieser Situation über die Theke gehechtet sei. Das hört sich schon ziemlich krass an, finde ich.
Mhm. Aber erstmal rufen die zwei jetzt die Polizei. Sag mal, Anna, wie viel Uhr ist da eigentlich?
Ja, es ist mitten am Tag, später Nachmittag, etwa 17 Uhr. Wenn man sich das jetzt so anhört, dann hört sich das immer so an, als wäre es mitten in der Nacht. Aber ja, das ist ja dieser Feiertag, an dem schon tagsüber gefeiert und auch getrunken wird. Und um circa 17 Uhr rücken dann der Dienstgruppenleiter der Polizeiwache Hennef und sein Kollege, die an diesem Tag Spätdienst haben, in einem Streifenwagen zum Schaukelkeller aus. Wir nennen diesen Polizeihauptkommissar hier Georg Schmitz. Auch er heißt in Wirklichkeit ganz anders. Sein Kollege sitzt am Steuer, Georg auf dem Beifahrersitz und sie fahren zum Schaukelkeller, wo sie Thomas und Klaus antreffen.
Und vor Ort nehmen die beiden Beamten die Anzeige auf.
Genau, das verläuft wirklich routiniert und, soweit wir das beurteilen können, unspektakulär. Thomas und Klaus schildern aus ihrer Sicht, was passiert ist. Thomas begleitet den Polizeibeamten Georg dann noch kurz in den Schaukelkeller, um ihm diese Dreiergruppe zu zeigen. Er verlässt das Lokal dann wieder und Georg Schmitz lässt sich von den drei Männern die Personalausweise aushändigen, um ihre Personalien aufzunehmen. Anschließend erklären die beiden Beamten dann auf der Terrasse Klaus und Thomas, wie das Verfahren, das sie jetzt durch ihre Anzeige angestoßen haben, seinen Gang nehmen wird.
Sie haben also jetzt den einen Mann, Ralf, angezeigt, wegen Körperverletzung, nehme ich mal an.
Und so ist es.
Okay, das ist zwar alles unschön, aber wirklich noch nichts besonders Spektakuläres. Das ist aber also noch nicht das Ende der Geschichte. Wie geht es dann weiter?
Zum einen machen sich die Polizisten wieder auf den Weg zurück zur Wache in Hennef. Hier ist bemerkenswert, dass sie sich im Auto darüber austauschen, dass aus ihrer Sicht die Anzeigeerstatter, also Thomas und Klaus, und die anderen Männer widersprüchliche Angaben gemacht haben. Also sie haben offenbar das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Und wie geht's in der Zeit im Schaukelkeller weiter?
Gar nicht wirklich im, sondern eher am oder vor dem Schaukelkeller. Hier wird Ralf, also derjenige, der kurz zuvor Thomas geschlagen haben soll, hungrig. Ralf ist übrigens 38 Jahre alt und er wohnt in Hennef, also quasi um die Ecke. Er bekommt also Hunger und verlässt deshalb das Lokal, geht zu einem direkt daneben gelegenen Schnellimbiss, um was zu essen. Und vor diesem Imbiss trifft er auf, natürlich,
Thomas und Klaus. Und lass mich raten, es kommt erneut zum Streit.
Ja, also Streit wäre hier wirklich eine absolute Untertreibung. Die drei geraten wieder aneinander und es kommt erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die aber jetzt komplett eskaliert.
Ein Wort ergibt das andere und schnell lösen Schläge die Worte ab. Die Kämpfenden bewegen sich während der Schlägerei vom Platz weg, hin zur und schließlich mitten auf die daneben liegende Bundesstraße. Und es wird nicht nur mit bloßen Händen gekämpft. Plötzlich zieht Thomas aus einem schwarzen Holster, das an seinem Gürtel befestigt ist, einen stählernen Teleskopschlagstock. Er fährt ihn bis zu seiner Gesamtlänge von etwa 40 Zentimetern aus und schlägt damit immer wieder auf den Kopf des inzwischen am Boden liegenden Ralf ein, während Klaus diesen gleichzeitig mit Tritten malträtiert.
Das ist wirklich eine unglaubliche Eskalation. Die prügeln da mitten auf der Straße auf den einen.
Ja, unglaublich. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das ist ja auch nicht mitten in der Nacht, wie gesagt, sondern später Nachmittag. Also da fahren trotz Feiertag durchaus ein paar Autos. Das ist ja auch eine wirklich viel befahrene Bundesstraße, also nicht irgendeine kleine Dorfstraße. Und diese Situation ist also wirklich total gefährlich.
Und auch, dass Thomas offenbar völlig selbstverständlich einen Schlagstock bei sich führt und offenbar keinerlei Hemmungen hat, diesen auch einzusetzen, spricht auch für sich.
Ja, absolut. Also ich muss ganz klar sagen, es geht hier heute nicht darum, Thomas' Verhalten zu analysieren, denn wir müssen uns vor Augen halten. So viel wissen wir ja schon. Es handelt sich hier um das spätere Opfer. Wir kommen da ja gleich noch dazu. Aber trotzdem, auch das gehört zur Wahrheit. Hier geht ein 44-jähriger Mann, ein Vater, mit einem Schlagstock bewaffnet in eine Disco, um zu feiern.
Und setzt den Schlagstock dann auch ein, und zwar bei jemandem, der schon am Boden liegt, und schlägt ihm damit gezielt auf den Kopf.
Ja, eine Autofahrerin, die ihr Auto anhalten muss, weil die Männer sich da mitten auf der Fahrbahn ihre Schlägerei liefern, die sagt später aus, Thomas habe, Zitat, wie ein blutrünstiges Tier immer wieder auf Ralf eingeschlagen. Das muss wirklich ein übler Anblick gewesen sein.
Und dann greift zum Glück erneut jemand vom Sicherheitspersonal ein.
Ja, es ist tatsächlich sogar derselbe Sicherheitsmann, der schon die erste Auseinandersetzung beendet hat. Gemeinsam mit einem Kollegen geht er dazwischen und nimmt dabei auch diesen Schlagstock an sich.
Erstmal wird aber erneut die Polizei gerufen, und zwar von einem Zeugen, der das Ganze beobachtet hat.
Also wird erneut ein Streifenwagen losgeschickt, und zwar derselbe, der schon mal da war. Georg Schmitz und sein Kollege sind noch nicht mal wieder bei der Polizeiwache in Hennef angekommen. Ich habe mal nachgeschaut, das ist eine Autofahrt von ungefähr 15 Minuten. Einfach nur, um zu verdeutlichen, wie schnell die Ereignisse hier aufeinander folgen.
Die beiden Polizisten machen also kehrt und fahren direkt wieder zurück zum Schaukelkeller.
Genau, und zwar, wie es im Behördenjargon heißt, unter Inanspruchnahme von Sonderrechten. Das heißt einfach nur mit Blaulicht und Martinshorn.
Ja, denn es hieß ja, die Schlägerei sei noch in vollem Gange.
Genau, tatsächlich ist sie inzwischen ja beendet. Ralf ist mit deutlich sichtbaren und blutenden Wunden im Gesicht wieder aufgeholfen worden. Der lag ja da, wie gesagt, auf der Straße und jetzt haben alle Beteiligten die Fahrbahn wieder verlassen.
Ich gehe mal davon aus, dass Ralf mit seinen Verletzungen sich nach Hause oder noch besser ins Krankenhaus begeben hat.
Das wäre sicher das Vernünftigste gewesen. Ralf geht aber nicht nach Hause oder ins Krankenhaus, sondern er geht zurück in den Schaukelkeller und erzählt erstmal seinen Freunden, die dort ja weiter gefeiert haben, was passiert ist. Und dann kommen sie auf die Idee, nach draußen zu gehen, um Thomas und Klaus, also ihre Widersacher, zu stellen.
Um es nachzuvollziehen. Also Ralf ist gerade von den beiden zusammengeschlagen worden, auf eine sehr schlimme Art und Weise, was man ihm offenbar ja auch sehr deutlich ansieht. Und die Schlussfolgerung der drei ist, wir gehen sofort wieder in die Auseinandersetzung.
Ja, ich will es mal so sagen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dieses Verhalten zu bewerten, aber mir kommt es so vor, das ist meine persönliche Meinung, dass es hier um Männer geht, die einigermaßen routiniert darin sind, ja, in Schlägereien. So kommt es einem von außen vor, aber das wird auch nicht weiter thematisiert im Prozess. Ich versuche einfach nur nachzuvollziehen, was da passiert ist. Rational ist das für mich ehrlich gesagt nicht zu erklären.
Und was passiert jetzt?
Die drei Männer gehen wieder nach draußen. Als sie Thomas und Klaus erblicken, begeben sie sich sofort in deren Richtung. Thomas erkennt die drei, greift auf Höhe seines Hosenbundes hinter seinen Rücken und sagt: Ich knall euch ab. Die drei Männer packt die Angst und sie bleiben stehen. In diesem Moment ertönt das Martinshorn des Streifenwagens, mit dem Georg und sein Kollege wieder am Schaukelkeller eintreffen. Ralf und seine Freunde zeigen ihnen, wer für Ralfs Verletzungen verantwortlich ist und warnen sie. Passen Sie auf, der hat gedroht, mich zu erschießen. Der hat eine Waffe dabei. Die Polizisten nehmen die Verfolgung auf, gehen hinter Thomas und Klaus her, die sich Richtung des Supermarktparkplatzes davonmachen. In diesem Moment sieht Georg das schwarze Holster an Thomas' Hosenbund. Er zieht seine Dienstwaffe und ruft mehrmals laut: Halt, Polizei! Er fordert die beiden Männer auf, stehen zu bleiben, sich umzudrehen und die Hände über den Kopf zu heben. Klaus tut genau das, während Thomas sich halb umdreht, dabei aber die rechte Hand hinter den Rücken führt. Georg hebt seine Dienstwaffe und schießt. Thomas geht zu Boden.
Diese Kneipenschlägerei, wie du es gerade genannt hast, ist also am Ende auf die denkbar schlimmste Weise eskaliert. Es stirbt jemand.
Ja. Thomas stirbt an seinen inneren Verletzungen. Er wird zwar noch ins Krankenhaus gebracht, nachdem Georg Schmitz, also der Polizist, der ihn angeschossen hat, selbst sofort erste Hilfe geleistet hat. Also Georg fühlt zunächst Thomas Puls, er fordert dann sofort Rettungswagen und Notarzt an. Er bringt den Verletzten in Rückenlage, misst Blutdruck, legt einen intravenösen Zugang, verabreicht ihm eine Infusion und bringt Beatmungsgeräte an. Alles übrigens mit Hilfe eines Notfallkoffers aus dem Streifenwagen.
Der Polizeibeamte tut also wirklich alles ihm Mögliche, um das Leben von Thomas zu retten.
Ja, doch leider vergeblich. Thomas kommt, wie gesagt, ins Krankenhaus und wird notoperiert. Stirbt jedoch etwa 2 Stunden nach dem Schuss während der OP infolge innerer Blutungen. Das ist ehrlich gesagt auch kein Wunder, wenn man sich anhört, was die Kugel aus Georgs Polizeidienstwaffe in seinem Körper angerichtet hat.
Aus dem Urteil. Das vom Angeklagten abgefeuerte Projektil trat im rechtsseitigen Unterbauch 110 cm über der Fußsohlenebene in den Körper des X ein. Es zerriss den Blinddarmpol, zerfetzte eine Dünndarmschlinge, durchtrennte mehrfach die Gekrösewurzel, zerriss die rechte Beckenschlagader und blieb schließlich an der linken Kreuzbein-Darmbeinfuge stecken, wo es einen Splitterbruch verursachte.
So endet also diese verhängnisvolle Vatertagsparty im Mai 2010. Und natürlich bleibt der tödliche Schuss aus der Polizeiwaffe nicht ohne Folgen.
Nein, am Tag nach dem Vorfall veröffentlicht die Bonner Staatsanwaltschaft, die für den Fall zuständig ist, eine entsprechende Mitteilung.
Und was ist der Vorwurf gegen den Polizisten?
Es wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Eine Mordkommission wird, wie in solchen Fällen üblich, gegründet.
Strafgesetzbuch, Paragraph 222. Fahrlässige Tötung. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Was wissen wir über Georg Schmitz?
nicht viel und ich sage jetzt schon mal, dabei wollen wir es auch weitgehend belassen. Nur so viel, der Polizeibeamte, der zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt ist, der wird als erfahren, nüchtern und besonnen beschrieben. Es wird außerdem noch berichtet, dass innerhalb der Polizeibehörde große Betroffenheit herrscht und dass der beschuldigte Polizist von psychologisch geschultem Personal betreut wird. Also der war offensichtlich sehr niedergeschlagen nach diesem Ereignis, was ich nachvollziehen kann.
Und was erfahren wir ansonsten über den Fall?
Einige Tage nach dem tödlichen Schuss auf Thomas und nach dessen Tod erfahren wir, also damit meine ich jetzt den Generalanzeiger Bonn, dass der Beschuldigte, also Georg Schmidt, sich einen Anwalt genommen hat, was ja nur ratsam ist, wenn gegen einen ermittelt wird. Er lässt sich zu diesem Zeitpunkt insofern zur Sache ein, als er angibt, sich von Thomas bedroht gefühlt zu haben.
Auf den Punkt gehen wir gleich noch genauer ein, denn es ist ja ein wichtiger Punkt in diesem Fall.
Im März 2011, also rund 10 Monate nach dem Vorfall, erhebt die Staatsanwaltschaft dann Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen Georg. Der Vorwurf lautet konkret, dass der Polizist in der vorliegenden Situation das falsche Mittel, nämlich einen Bauchschuss, gewählt habe. Dieser sei nicht nötig gewesen, um einen etwaigen Angriff abzuwehren, selbst wenn der potenzielle Angreifer, also Thomas, bewaffnet gewesen wäre. Durch den Schuss auf den Körper habe Georg seine Sorgfaltspflicht verletzt und somit durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht.
Welche Strafe droht Georg denn in einem solchen Fall einer Verurteilung?
Das kann eine Geldstrafe sein, aber im äußersten Fall auch eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Und das wiederum würde für Georg den Verlust seiner Beamtenrechte bedeuten. Wer als Beamter nämlich eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr bekommt, verliert seinen Beamtenstatus. Übrigens auch, wenn die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird.
Für den Polizisten ist es also eine sehr existenzielle Frage. Und um diese Frage zu klären, also ob das Mittel verhältnismäßig war oder nicht, gibt es schließlich einen Prozess.
Richtig, und der beginnt am 6. April 2011 damit, dass der Angeklagte die Angehörigen des Opfers, nämlich einen Bruder von Thomas und dessen minderjährige Tochter, beide treten als Nebenklägerin und Nebenkläger auf, um Entschuldigung bittet.
Ist das sowas wie ein Schuldeingeständnis?
Naja, es ist ja unzweifelhaft, dass Georg auf Thomas geschossen hat und der durch diesen Schuss gestorben ist. Insofern geht es hier nicht in dem Sinne um eine Frage von Schuld oder Unschuld, sondern darum, ob Georg als Polizist fahrlässig gehandelt und seine Sorgfaltspflicht verletzt hat.
Man hört ja immer, dass Polizisten auf Arme oder Beine schießen sollen, um Angreifer handlungsunfähig zu machen oder Flüchtige aufzuhalten, ohne aber den Tod des anderen zu riskieren. Diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch sofort gestellt. Warum hat Georg nicht auf die Arme von Thomas gezielt?
Ja, genau diese Frage steht unter anderem im Mittelpunkt des Prozesses. Ich sag schon mal, wir gehen da später nochmal genauer drauf ein. Erstmal dazu, was Georg selbst schildert. Er sagt, bei der Verfolgung von Thomas und Klaus, also als die zu diesem Supermarktparkplatz gegangen oder gelaufen sind, da sei ihm durch den Kopf gegangen, es sind ja hier viele Menschen auf der Straße unterwegs, ein Schusswaffeneinsatz könnte potenziell viele gefährden. Seine Waffe habe er gezogen, weil er, als er hinter Thomas herlief, das Holster sah, das an dessen Hose befestigt war, also am Gürtel. Die Waffe habe er in der sogenannten Grundhaltung, also schräg gegen den Boden gerichtet, gehalten.
Und er hat sich auch als Polizist in dieser Situation zu erkennen gegeben, richtig?
Ja, mehrmals. Also er hat mehrmals gerufen, halt Polizei, und er hat die beiden Männer auch sehr laut aufgefordert, stehen zu bleiben, sich umzudrehen und beide Hände zu heben.
Und haben sie das gemacht?
Der eine der beiden, Klaus, ja, der dreht sich um, hebt beide Hände in die Luft. Und auch Thomas dreht sich um, wobei er auf Georg, so beschreibt dieser das, einen angespannten und, Zitat, unnatürlich steifen Eindruck macht. Der dreht sich also um, hebt dabei aber nur den linken Arm und mit dem rechten Arm fasst er im hinteren Bereich der rechten Hüfte hinter seinen Rücken.
Wobei das jetzt ja nur Georgs Schilderung ist.
Das stimmt, aber diese Schilderung wird vor Gericht von einem weiteren Zeugen bestätigt, also nicht seinem Kollegen, dem anderen Polizisten, sondern einem Taxifahrer. Der ist zeitgleich mit seinem Taxi auf der angrenzenden Bundesstraße unterwegs. Die ist etwas höher gelegen als der Parkplatz, auf dem sich diese Verfolgung abspielt, und der Taxifahrer kann das Geschehen deshalb gut einsehen. Und auch er sagt, Thomas greift in diesem Moment mit der rechten Hand nach hinten.
Was bei Georg wiederum die Schlussfolgerung auslöst, er würde jetzt eine Waffe ziehen, also Thomas würde jetzt eine Waffe ziehen, denn er hatte ja vorher das Holster genau an dieser Stelle gesehen. Aber hätte er als Polizist nicht erkennen können oder auch müssen, dass das gar kein Schusswaffenholster ist, sondern eins für einen Schlagstock?
Ja, auch das wurde im Prozess besprochen. Thomas trug Jeans und ein locker darüber fallendes Hemd. Also das Hemd war nicht in die Hose gestopft oder so, das fiel über die Hose. Und so kommt das Gericht am Ende zu dem Ergebnis, dass es für den Polizisten, also Georg, von hinten durchaus so aussehen konnte, als wäre das ein Schusswaffenholster. Da wurden tatsächlich auch noch einige Schlagstockholster und Schusswaffenholster verglichen. Aber am Ende ist für das Gericht klar, das kann ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er in diesem Moment dachte, okay, der hat eine Schusswaffe.
Man muss sich ja auch bedenken, dass mehrere Zeugen Georg vorher, also dem Polizisten, gesagt haben, Thomas sei bewaffnet. Schließlich hatte er ja "Ich knall euch ab" in ihre Richtung gebrüllt.
Ja, ich denke auch, da hat sich einfach ein Gesamtbild für ihn zusammengefügt. Also die sagen, der hat eine Pistole oder der hat eine Waffe und dann siehst du dieses Holster und irgendwie macht es dann wahrscheinlich Klick im Kopf und das fügt sich so zusammen.
Vermutlich war das auch eine Sache von Sekunden, oder?
Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Ein Sachverständiger vom Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW, Fachbereich Einsatz und Gefahrenabwehr, hat für den Prozess eine gutachterliche Stellungnahme angefertigt, die bei der Klärung dieser Frage, ob Georg Schmitz verhältnismäßig gehandelt hat oder nicht, helfen soll. Und dazu hat er auf einem Schießstand 12 Polizeibeamte Schussversuche durchführen lassen.
Und was haben die genau dort getestet?
Die Polizisten haben sowohl getestet, wie lange ein etwaiger Angreifer für das Ziehen einer Pistole aus einem am Gürtel befestigten Holster und den anschließenden Schuss auf ein Ziel von 40 cm mal 40 cm Größe braucht. Durchschnittlich waren das 1,24 Sekunden. Der schnellste Proband brauchte allerdings nur 0,94 Sekunden. Georg hätte also damit rechnen müssen, so die Schlussfolgerung, dass Thomas, hätte der tatsächlich eine Waffe getragen, schlimmstenfalls in weniger als einer Sekunde einen Schuss auf ihn würde abgeben können. Es wurde umgekehrt dann auch getestet, wie lange wiederum ein Polizist durchschnittlich brauchen würde, um aus der Grundhaltung, also Pistole schräg Richtung Boden gerichtet, zu schießen. Und das waren wiederum durchschnittlich 1,05 Sekunden.
Also wenn ich das richtig verstehe, wird davon ausgegangen, dass Georg wortwörtlich im Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen und reagieren musste.
Ja, so kann man das sagen.
Aber was ist mit einem Warnschuss?
Ja, auch das wurde getestet und dabei kam raus, dass, jetzt wird es wieder sehr technisch, zwischen der Abgabe eines Warnschusses und der anschließenden Abgabe eines Wirkungstreffers, also eines Schusses, der das Gegenüber außer Kraft setzt, mindestens 1,74 Sekunden vergangen wären. Also der Polizist schießt in die Luft und dann auf den etwaigen Angreifer. Und im Schnitt waren das sogar mehr als 2 Sekunden bei den Versuchen auf dem Schießstand.
Und der potenzielle Angreifer hätte nur wie lange gebraucht, um zu schießen?
Ja, das waren im Durchschnitt 1,24 Sekunden.
Also war schlichtweg keine Zeit für einen Warnschuss.
Ja, so zumindest das Ergebnis dieses Gutachtens. Das Gericht stellt dann auch fest, Zitat, da in der konkreten Situation die Annahme eines Griffs zur vermeintlichen Waffe die einzig plausible Interpretation der Handbewegung des X, gemeint ist hier Thomas, war, konnte der Angeklagte mit seiner Notwehrhandlung nicht warten, ohne die eigene Abwehrmöglichkeit aufzugeben oder zumindest massiv zu beschränken.
Denn er wähnte sich ja ein Notwehr, weil er dachte, Thomas zieht jetzt eine Waffe.
Ja, so ist es.
Okay, soweit ist das auch verständlich, aber trotzdem fragt man sich, warum Georg als erfahrener Polizist nicht auf Bein oder die Schulter schießt.
Ja, so kennt man das ja aus Krimis, du hast das ja eben auch schon angesprochen und auch darauf ist der Sachverständige eingegangen. Dabei wurde deutlich, das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass diese Vorgehensweise, also auf die Extremitäten zu schießen, der polizeilichen Ausbildung zuwiderläuft. Bei der Polizei wird nämlich der sogenannte Deutschuss trainiert.
Aus dem Urteil. Hierbei handele es sich um einen Schuss, der vom Schützen aus Zeitmangel, beispielsweise in einer Notsituation oder bei sehr geringer Distanz zum Ziel, ca. 5 Meter, ohne Zuhilfenahme der Zieleinrichtung der Waffe abgegeben werde. Es werde mit der Waffe nur auf das Ziel gedeutet. Um die Handlungsunfähigkeit des Angreifers trotz der hierdurch bedingten geringeren Trefferwahrscheinlichkeit zu erreichen, werde bei polizeilichen Schulungen der sogenannte Wirkungstreffer gelehrt, das heißt, die Abgabe des Schusses auf die zuvor mit der Waffe anzudeutende größtmögliche Körperfläche.
Das ist genau das, was Georg gemacht hat, oder?
Ja, richtig. Und er hat das selbst in seiner Aussage auch genau so benannt. Der Grund dafür, dass nicht aufs Bein oder auf die Schulter geschossen werden soll, ist zum einen die geringere Trefferwahrscheinlichkeit, einfach weil das Ziel kleiner und beweglicher ist, einfach ausgedrückt. Und zum anderen kann so nicht sicher eine Handlungs- und Angriffsunfähigkeit erzielt werden. Das bestätigt dann vor Gericht auch noch ein Rechtsmediziner.
Der Getroffene hätte also trotzdem noch schießen können.
Ja, genau das ist gemeint.
Na, dann kann das Urteil doch fast nicht anders lauten als
Freispruch, exakt. Georg Schmitz wird am 15. April 2011 vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen.
Hat er danach weiter als Polizist gearbeitet?
Ja, er ist bis heute im Dienst, das habe ich erfragt.
Und wie haben die Angehörigen von Thomas das Urteil aufgenommen?
Mit Unverständnis. Sie fanden die Begründung des Urteils wortwörtlich unglaublich.
Und wie siehst du das?
Also für die Angehörigen habe ich total Verständnis. Ich kann das völlig nachvollziehen, gerade was die Tochter angeht, wenn ich mir vorstelle, mein Papa wird da erschossen nach so einem ganz normalen Feiertag im wahrsten Sinne, dann finde ich das auch einfach nur unglaublich, wenn dann derjenige, der ihn erschossen hat, freigesprochen wird, natürlich. Bin aber der Meinung, nach allem, was wir da gehört haben, hätte das Gericht gar nicht anders entscheiden können und ich finde, das ist absolut kein Fall von Polizeigewalt, sondern das ist tatsächlich ehrlicherweise das, was der Polizist in diesem Fall tun musste. Oder zumindest, was er dachte, tun zu müssen. Er konnte ja nicht wissen, und das ist so ein bisschen der Schlüssel in diesem Fall, dass der gar nicht wirklich bewaffnet ist. Dass Thomas dieses Schlagstockholster hatte, das hat für den irgendwie, nachdem er vorher gehört hat, der hat eine Schusswaffe oder eine Waffe, hat für den nur noch diesen Schluss zugelassen. Und ich glaube, in dieser noch nicht mal Sekunde Zeit, die der zum Überlegen hatte, da hätte der nicht anders handeln können. Im schlimmsten Fall, wenn der jetzt wirklich eine Pistole gehabt hätte, der Thomas, der hätte ihn erschießen können, der hätte um sich schießen können. Das wäre eine völlig unkontrollierbare Situation. So würde ich das einschätzen.
Ich finde auch, es ist ein sehr tragischer Fall und kann das genauso, wie du es sagst, für die Familie total nachvollziehen, dass man das überhaupt nicht verstehen kann und auch nicht sich da noch ungerecht behandelt fühlt. Aber wir haben uns ja angeschaut, wie wenig Zeit ihm eigentlich blieb, um eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt vor Augen halten, wie lange wir in unserem Job über Entscheidungen nachdenken können.
Ja, also man möchte nicht an seiner Stelle sein. Ja, und wir sind damit am Ende unseres Falls für heute angelangt.
Aber wir wollten ja noch eine kleine Feedback-Runde machen, oder?
Ja, und zunächst mal würde ich an der Stelle gerne wirklich von Herzen Danke sagen für das ganz, ganz, ganz überwiegend so positive, nette Feedback, das wir von euch bekommen. Das tut uns nicht nur gut, das hilft uns auch echt enorm weiter. Und zwar auch, wenn mal etwas völlig zu Recht kritisiert wird und das auf sinnvolle, konstruktive Weise. Das passiert zum Glück wirklich öfter und wir danken euch dafür herzlich. So können wir uns stetig weiterentwickeln und verbessern und das versuchen wir auch.
Aber ganz so konstruktiv ist es trotzdem nicht immer, oder?
Nee, also vielleicht mal als allgemeiner Hinweis. Wenn beispielsweise Kolleginnen, die hier dabei sind, komplett unsachlich kritisiert werden, dann löschen wir das sofort. Ich weiß, es ist nicht immer böse gemeint, aber bitte versetzt euch da mal in die Lage, wenn ihr eure Stimme, euer Auftreten, eure Sprechweise im Internet auf wirklich merkwürdige Art und Weise kritisiert würde, das wäre nicht schön für euch und ich glaube, das hat wirklich niemand verdient. Sowas löschen wir und halten wir auch nicht für konstruktiv, auch wenn ich natürlich verstehe, dass die eine Stimme oder Sprechweise einem besser gefällt als die andere. Das ist total okay, aber manchmal ist es auch okay, Gedanken für sich zu behalten. Was ich ehrlich gesagt schon wieder fast lustig finde, ist, wenn ich hier selbst ein bisschen drüber lache, dass uns Gelaber vorgeworfen wird und als Reaktion darauf kommt dann, ich zitiere, ihr hört euch gerne reden, oder? Zwinkersmiley. Diese Kritik haben wir ebenfalls nicht veröffentlicht, weil sie tatsächlich absolut niemandem weiterhilft, aber an dieser Stelle vielleicht mal als Reaktion auf diese und ähnliche Beiträge. Ja, wir hören uns gerne reden und das geht zum Glück ganz vielen anderen auch so und darüber freuen wir uns total. Und das ist, wenn ich richtig informiert bin, tatsächlich sogar der Sinn von Podcasts. Und wer uns nicht gerne reden hört, der hat es ganz, ganz leicht, den Podcast einfach nicht zu hören. Auch du, Dr. Otze.
Ein Kommentar, den ich ehrlich gesagt lustig fand, war, ihr recherchiert doch nicht wirklich selbst. Übernehmt ihr die Teile aus anderen Podcasts? Einfach abgelesen.
Ja, das ist wirklich lustig, zumal es sich auf eine Episode bezieht, in der wir über einen Fall sprechen, über den nur wir, also der Generalanzeiger, überhaupt berichtet hat. Also da gibt's auch keine anderen Podcasts zu, wo wir jetzt irgendwie hätten abschreiben, ablesen oder sonst was können. Ihr könnt euch bei dieser, wie bei allen anderen Episoden, sicher sein, ja, wir recherchieren tatsächlich selbst, denn das ist ja der Job, den wir alle gelernt haben. Wir sind ja Journalistinnen und Journalisten und wir lesen auch nicht einfach ab. Es gibt Menschen, und zu denen gehöre ich auch, denen hilft ein Skript, sich fokussieren zu können. Und was die meisten von uns, das gebe ich gerne zu, tatsächlich nicht sind, wir sind keine Radioleute. Also wir haben das nicht gelernt, das Sprechen. Da wachsen wir alle noch rein und da wachsen wir auch dran. Kann aber verstehen, dass es nervt, wenn etwas zu sehr abgelesen klingt und da versuchen wir echt besser zu werden und das möglichst zu vermeiden.
Genau, aber dabei belassen wir es heute auch, oder?
Ja, machen wir. Also, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Schenkt uns gerne 5 Sterne und ein Abo. Erzählt euren Freunden, eurer Oma, euren Eltern und allen anderen von uns. Bleibt uns treu und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.